Die SPD war zunächst mehr für die Enquete-Kommission, dann für den Ausschuss. Was hat Sie dazu bewogen, Herr Sacalario, die SPD insgesamt zu sagen, machen wir lieber den Ausschuss?
Ja, wir haben die Enquete-Kommission beschlossen, im Landtag einvernehmlich. Und diese Enquete-Kommission ist gescheitert. Das muss man so einfach sagen. Die ist gescheitert, weil uns Gutachten vorenthalten worden sind und zum Schluss nur noch über Gutachten geredet wurde und über die Gutachtenaffäre und nicht mehr über das, worum es eigentlich geht. Und deswegen hat die SPD-Fraktion in der Person ihres Vorsitzenden die Reißleine gezogen und gesagt, so jetzt Schluss mit diesem Verfahren, wir machen jetzt einen Untersuchungsausschuss. Und man sieht, seit wir den Untersuchungsausschuss haben, redet niemand mehr über die Gutachtenaffäre und alles, was da schief und schräg gelaufen ist, sondern jetzt reden wir wirklich zu den Fragen, die die Menschen bewegen.
Wie betrachtet man das im Ausschuss? Die eine Zeugin, die zuletzt jetzt gestorben ist, konnte offenbar noch aussagen. Waren da noch irgendwelche Fragen offen?
Nein, die war sehr kurz, die Befragung von dieser Zeugin. Warum? Weil diese Zeugin war 4 Wochen formal Freundin des Florian Heilig. 4 Wochen von den 4 Wochen. 2 Wochen haben die beiden in unterschiedlichen Lehrlingswohnheimen gewohnt. Und die bei anderen 2 Wochen war sie im Urlaub mit ihren Eltern. Also die haben ihre Freundschaft eher gelebt am Telefon. Und zu diesem Zeitpunkt war Florian Heilig Aussteiger. Hat also mit der rechten Szene gar nichts zu tun gehabt. Und wenn er noch in der rechten Szene gewesen wäre, hätte sie mit ihm auch nichts zu tun gehabt. Vor diesem Hintergrund war das wirklich eine Kurzzeitbeziehung, die zu den weiteren Ermittlungen, die wir anstellen wollen, gar nichts beitragen kann. Und das hat sich relativ schnell herausgestellt und dann ist sie auch wieder entlassen worden. Aber ich räume ein, wenn man das so hört und liest, und ich werde natürlich auch häufig angesprochen auf der Straße von Leuten, die einfach diese Todesfälle in eine Reihe setzen. Corelli, 39 Jahre, unerkannter Diabetes. Florian Heilig verbrennt sich selber in einem Auto. Und die Zeugin M, die in 20 Jahren an einer Lungenembolie stirbt. Ja, das sind Dinge, da meint man, dass es nicht mit rechten Dingen zugeht. Aber wir sind natürlich gefordert, als Untersuchungsausschuss, aber auch als Bürger und als Abgeordnete, uns jeden Fall einzeln anzuschauen. Ja. Und ja, das Leben spielt manchmal verrückt. Ja. Und es gibt manchmal Zufälle, die möchte man nicht glauben. Die können auch nichts miteinander zu tun haben und trotzdem erscheinen sie so. Wir haben jetzt den Fall Corelli. Der wird von einem Sonderermittler von Gergi Montag in Berlin bearbeitet und der wird dann zu uns als Aktenpaket gegeben. Den werden wir also nur vom Ergebnis her betrachten, weil wenn ein Sonderermittler auf Bundesebene sich mit dem Fall befasst hat, dann brauchen wir keine eigenen Ermittlungen mehr, sondern dessen Ergebnis übernehmen wir. Aber dann wird dieses Gesundheitsbild erschöpfend behandelt sein und auch der Tod. Der Florian Heilig hat uns jetzt 4 Sitzungen im Untersuchungsausschuss beschäftigt und er wird uns auch weiter beschäftigen. Und der Untersuchungsausschuss hat sich ja genau mit dieser Frage befasst, war es jetzt ein Selbstmord, ja oder nein? Und ich will das Ergebnis jetzt nicht vorwegnehmen, weil ich es ja noch gar nicht kann. Aber die These der Polizei ist nicht widerlegt worden. Ja. Warum? Weil wir zunächst mal eine Situation hatten, dass wir das Fahrzeug von einem Zeugen, der auf das Fahrzeug zugefahren ist mit dem Fahrrad, der es noch im Ruhezustand gesehen hat, kein Mensch weit und breit, und der, während er drauf zufährt, 300 Meter vorher die Stichflamme sieht und die Explosion, ohne dass irgendjemand in der Nähe war. Das ist natürlich die schärfste Stärkung der These, dass er eben nicht gegen seinen Willen in dieses Fahrzeug verbracht worden ist und dort festgehalten wurde und dort verbrannt wurde von dritter Hand, sondern dass er das selber gemacht haben muss. Denn wir haben auch herausgefunden, dass der Zeitpunkt zwischen dem Übergießen und dem Anzünden, um diesen Effekt zu bekommen, sehr kurz ist. Das heißt, nach unseren Erkenntnissen hätte, wenn ein Dritter beteiligt gewesen wäre, er auf alle Fälle noch am Fahrzeug sein müssen. Mhm. Ja, also insofern ist der 2. Todesfall und der 3. Todesfall, der ist besonders tragisch, weil dieses Mädchen sich am Knie so verletzt hat, wie ich meine Kinder schon mehrfach am Knie verletzt habe, sehen, ja, noch nie eine Thrombosebehandlung gemacht habe oder machen habe lassen. und noch nie im Traum daran gedacht hat, dass daraus eine Lungenembolie sich entwickeln kann. Ja. Aber wenn es so war und die Ärzte das so festgestellt haben und den Eltern auch so mitgeteilt haben, dann hoffe ich jetzt auch, dass wir mal die Eltern hören, die ja jetzt leiden. Die haben ihr womöglich einziges Kind verloren im Alter von 20 Jahren. Und die haben mit den Ärzten gesprochen. Und ich möchte eigentlich schon jetzt zunächst mal abwarten, haben denn die Eltern Sorgen, dass hier was mit unrechten Dingen zugegangen ist? Und haben die das Bedürfnis, dass wir noch nachermitteln oder nicht? Und wenn die Eltern dieses Bedürfnis nicht haben, dann erwarte ich eigentlich auch, dass wir das respektieren.
Jetzt hat sich mit der Sache Florian Heilig auch noch die Staatsanwaltschaft Stuttgart eingeschaltet. Wie sieht man das im Untersuchungsausschuss? Ist das jetzt so eine doppelte Angelegenheit?
Ja, das ist natürlich eine kitzlige Situation. Der Auslöser war, dass die Staatsanwaltschaft davon ausgegangen ist, es liegt eine Selbsttötung vor und hat dann nach einem halben Jahr, nachdem sie die Ermittlungsergebnisse und die Obduktionsergebnisse geprüft hat, ist zu diesem Ergebnis gekommen und hat es mit diesem Ergebnis zu den Akten gelegt. Nun haben wir aber durch die Eltern, die das Fahrzeug nochmal durchsucht haben, neue Asservate bekommen, die zu Fragen Anlass geben. Und die Staatsanwaltschaft hat in dem Moment, wo sie erfahren hat, dass in dem Fahrzeug eine Waffe, Klammer auf, die sich als Luftpistole herausgestellt hat, Klammer zu, eine Machete, die Fahrzeugschlüssel, ein Feuerzeug und weitere Asservate gefunden hat, die Polizei nicht gefunden hat, reflexhaft und automatisch, wie sie es machen, sofort die Ermittlung wieder aufgenommen. Und jetzt haben wir ein paralleles Verfahren, das ist richtig. Und wir haben uns auch geeinigt mit allen Beteiligten, mit Polizei, Staatsanwaltschaft und Untersuchungsausschuss, dass so eine Situation ja noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik vorgekommen ist, dass ein Untersuchungsausschuss Asservate besitzt, auf die die Staatsanwaltschaft reagieren muss und eine staunende Öffentlichkeit, die das beobachtet. Und was die Öffentlichkeit jetzt nicht verstehen würde, wenn es jetzt Kompetenzgerangel gäbe, dann würden die Leute sagen, jetzt dreht ihr durch. Deswegen haben wir uns alle zusammengesetzt und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass die Staatsanwaltschaft jetzt folgendermaßen verfahren wird. Sie wird dem Untersuchungsausschuss das Prä lassen. Wir werden die Computer untersuchen, wir werden die Telefone auswerten, wir werden mit den Ergebnissen kundtun, werden aber die Staatsanwaltschaft immer einbinden. Aber wir haben quasi den Hut auf und werden beraten durch die Fachleute vom LKA und begleitet von der Staatsanwaltschaft, auch als Ratgeber. Und erst wenn wir keine Bedürfnisse mehr haben, übernimmt die Staatsanwaltschaft zu 100% und leitet dann ihr Verfahren oder bringt es dann zu Ende. Aber es darf auf keinen Fall, und das haben wir jetzt auf die Art und Weise verhindert, der Eindruck entstehen, dass wir an dieser Frage, die es noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik gegeben hat, anfangen mit Kompetenzen herumzustreiten.
Wieso hat ja nicht die Polizei die Sachen nicht gefunden? Wurde hier nicht ordentlich gearbeitet? Oder?
Der Eindruck drängt sich auch mir auf. Das muss ich sagen, weil wir haben den Brandsachverständigen gefragt und er hat uns gegenüber dargelegt, dass er sich über 3,5 Stunden mit dem Fahrzeug befasst hat und dann den Schlüssel, den alle gesucht haben, nicht zu finden, eine Luftpistole, eine Machete und das Feuerzeug, zu dem ich ihn explizit befragt habe, hat es notwendig gemacht, dass wir ihn jetzt nochmal befragen müssen. Denn ich sage nochmal, ein Fahrzeug ist kein Waldstück, ist eine überschaubare Größe, die man durchforsten kann. Und das möchte ich schon nochmal gerne genauer wissen, was sich dort abgespielt hat. Und ich erinnere daran, dass das Innenministerium die sogenannte Innenrevision auf dieses Verfahren nochmal angesetzt hat, weil auch das Innenministerium wissen möchte, wie sowas möglich ist. Also ich will da kein abschließendes Urteil darüber abgeben, aber es erstaunt schon.
Noch eine Frage zu der Polizistin Kiesewetter. Steht ja alles im Zusammenhang auch in gewisser Weise. Und hier halt jetzt die Frage nochmal zu der Sache mit den Polizisten und den Ku Klux Klan. Ist das für Sie inzwischen alles abgeschlossen oder haben sich da auch noch weitere Fragen ergeben?
Nein, der Ku Klux Klan ist ein eigenes Kapitel, was wir nochmal aufschlagen werden in aller Gründlichkeit. Was aber mit dem Tod Corelli natürlich zu tun hat. Das heißt, erst wenn der Corelli, wenn die Akten da sind, wollen wir uns mit dem Ku Klux Klan nochmal in Baden-Württemberg abschließend befassen und alles nochmal auf den Tisch legen. Nein, das Thema ist für uns eines der wichtigsten, denn, das habe ich immer gesagt, Rassisten haben bei der Polizei nichts zu suchen. Das galt früher, das gilt heute. Und der Innenminister hat auch deutlich gemacht, wenn er damals Innenminister gewesen wäre und ihm das zu dem Zeitpunkt zu Ohren gekommen wäre, hätte er anders gehandelt wie der damalige Innenminister. Mhm. Und auch da haben wir auch schon erste Konsequenzen gezogen. Und ich kann sagen, wir haben in der Enquetekommission auch herausgearbeitet, dass es inzwischen eine Kultur gibt bei der Polizei, wo ganz große Einigkeit herrscht, dass Kuckucksklan und Rassismus und Rechtsradikalismus nichts bei der Polizei zu suchen hat und inzwischen die allermeisten Delikte von Kollegen angezeigt werden. Früher gab es da sowas wie einen Chorgeist, den man vermutet hat, dass man den Kollegen da nicht gemeldet hat, wenn er solche Dinge gemacht, gesagt oder bei sich hatte. Und das ist jetzt vorbei. Die Zahlen, die Leute sind aufgefordert worden und alles, was wir inzwischen wissen an Vorfällen, sind von Kollegen gemeldet worden.
Die Arbeit im Untersuchungsausschuss, was schätzen Sie, wie viel Zeit wird die noch in Anspruch nehmen? Wie lange wird dieser Ausschuss noch bestehen?
Also dieser Ausschuss besteht bis zum 12. März 2016. Also am 13. März 2016 sind Landtagswahlen und unsere Verfassungsväter haben den Grundsatz der Diskontinuität uns ins Stammbuch geschrieben. Das bedeutet, dass jeder Ausschuss außer der Petitionsausschuss mit Ende der Legislaturperiode beendet ist. Und es wird uns vor riesige Probleme stellen. Also wir tagen inzwischen montags und freitags, also an den Tagen, die man normalerweise im Wahlkreis verbringen muss. Und wer weiß, was uns noch für Schweinereien einfallen, um das Abgeordnetenleben auf den Ausschuss zu fokussieren und nicht auf seinen Wahlkreis. Ich mache mir da sogar fast schon ein bisschen Sorgen vor dem Hintergrund, dass er jetzt Wahlkampf demnächst ist und ich die ganze Zeit in Stuttgart im Ausschuss gebunden sein werde. Nein, also der wird bis zum Schluss laufen und ich vermute mal, in der letzten Parlamentssitzung wird unser Abschlussbericht dann debattiert werden.